Virginia Woolf. Virginia Woolf, geboren am 25. Januar 1882 in London, war eine britische Schriftstellerin und Verlegerin. Sie entstammte einer intellektuellen Familie und erlebte früh die Einschränkungen für Frauen im viktorianischen England. Ab 1915 veröffentlichte sie Romane und Essays und wurde bald international bekannt. Ihr Essay »A Room of One's Own« wurde später zu einem Schlüsseltext der Frauenbewegung. Woolf zählt mit ihrem avantgardistischen Werk zu den bedeutendsten Autorinnen der Moderne. Sie starb am 28. März 1941 in Sussex. Kindheit und Jugend. Virginia Woolf wurde als Tochter von Leslie und Julia Stephen geboren. Leslie war Schriftsteller, Historiker und Herausgeber des Dictionary of National Biography. Julia stammte aus zwei prominenten Familien. Virginia hatte drei leibliche Geschwister, Vanessa, Toby und Adrian, sowie mehrere Halbgeschwister, darunter Gerald und George Duckworth. Die Familie lebte in Kensington, in einem Haus mit literarischem Salon, den Persönlichkeiten wie Thomas Hardy und Henry James besuchten. Nach dem Tod ihrer Mutter am 5. Mai 1895 erlitt Virginia mit 13 ihren ersten Zusammenbruch. Ihre Halbschwester Stella führte kurzzeitig den Haushalt, starb aber bald nach ihrer Heirat. Die Familie verbrachte viele Sommer in Talent House in St. Ives. Der Blick auf den Leuchtturm von Godrevy inspirierte später zum Leuchtturm. Ihr Vater wurde 1802 zum Ritter geschlagen, starb jedoch im Februar 1904 an Krebs. Virginias zweite schwere psychische Krise folgte bald darauf. Im selben Jahr lernte sie beim Abendessen mit ihrem Bruder Toby, dessen Freund Leonard Woolf, kennen, ihren späteren Ehemann. Bloomsbury-Gruppe. 1905 zogen die Stephen-Geschwister nach Bloomsbury in das Haus am Gordon Square Nummer 46. Dort etablierte Toby den Donnerstagstreff, der zum Ursprung der Bloomsbury Group wurde. Unter den Gästen waren Schriftsteller wie Saxon Sidney Turner, David Herbert Lawrence, Lytton Strachey und Leonard Woolf, Maler wie Roger Fry und Duncan Grant, Kritiker wie Clive Bell sowie Wissenschaftler wie John Maynard Keynes und Bertrand Russell. Virginia war dankbar für den intellektuellen Austausch. Neben Vanessa und Mary McCarthy war sie eine der wenigen Frauen im Kreis. Noch im selben Jahr begann sie Artikel zu veröffentlichen und arbeitete bis zu ihrem Tod am Times Literary Supplement. Von Ende 1905 bis 1907 unterrichtete sie am Morley College. Am 20. November 1906 starb Toby an Typhus. Kurz darauf heiratete Vanessa Clive Bell, während Virginia mit Adrian in den Fitzroy Square zog. Die Treffen der Bloomsburys verteilten sich nun auf zwei Orte. Vanessa Bells Salon galt als progressiv, der Umgang war herzlich und locker, die Gespräche rebellierten gegen das englische Spießertum. 1907 reiste Virginia nach Italien und Paris. Im Februar 1909 machte Lytton Strachey ihr einen Heiratsantrag, den er kurz darauf zurückzog. Im selben Jahr lernte sie Lady Ottoline Morell kennen, die sich mit ihrer extravaganten Art dem Kreis anschloss und später auf Garsington Manor Treffpunkt der Gruppe wurde. Virginia setzte ihr in Mrs. Dalloway ein literarisches Denkmal. Ebenfalls 1915 besuchte Virginia die Bayreuther Festspiele. Kurz darauf erbte sie 2500 Pfund von ihrer Tante Caroline Emilia Stephen, ein entscheidender Schritt für ihre Schriftstellerkarriere. Der Dreadnought-Streich. Am 10. Februar 1910 spielte Virginia gemeinsam mit Duncan Grant, Adrian Stephen und weiteren Freunden der Bloomsbury Group der britischen Marine einen spektakulären Streich. Als angebliche Delegation aus Abyssinien besichtigten sie verkleidet das Kriegsschiff Dreadnought, das modernste Schlachtschiff seiner Zeit. Mit orientalischer Kleidung, falschen Bärten und dunkler Schminke narrten sie die Offiziere, die sie mit Flaggen und der Hymne von Sansibar empfingen. Die Gruppe sprach Swahili und erfundene lateinische Verse, ohne dass der Schwindel aufflog. Horace Cole veröffentlichte später ein Foto des Empfangs im Daily Mirror und meldete den Vorfall selbst beim Foreign Office. Ziel war es, die britische Bürokratie und das Empire zu verspotten. Besonders pikant, da die Dreadnought Namensgeberin einer neuen Schiffsklasse war. Die Royal Navy forderte zwar Coles Festnahme, fand aber keine rechtliche Handhabe. Grant wurde wenig später entführt und verprügelt. Eine Vergeltung für die Blamage. Heirat und Romandebüt. 1911 mietete Virginia in dem Dorf Firle bei Lewis in Sussex ein Haus und gab ihm aus Erinnerung an glückliche Kindertage in Cornwall den Namen Little Talent House. Das Gebäude diente nur vorübergehend. Kurz darauf pachteten Virginia und ihre Schwester Vanessa das nahegelegene Haus Asherham. Virginia liebte diesen Ort sehr und verbrachte dort zwischen 1912 und 1919 viel Zeit. Die Londoner Wohnung am Fitzroy Square musste aufgegeben werden, weil der Mietvertrag endete. Virginia zog zusammen mit ihrem Bruder Adrian in das Haus Nummer 38 am Brunswick Square. Auch John Maynard Keynes, sein Freund Duncan Grant und Leonard Woolf nahmen dort Zimmer als Untermieter. In der Verwandtschaft sorgte das für Kopfschütteln. Eine junge, unverheiratete Frau lebte nun mit mehreren jungen Männern unter einem Dach. Auf den Rat von Lytton Strachey machte Leonard Woolf Virginia im Januar 1912 einen Heiratsantrag. Er hatte sich vom Kolonialdienst beurlauben lassen und war im Juni 1911 nach England zurückgekehrt. Virginia zögerte. Ein erneuter depressiver Schub führte zu einem Aufenthalt im Krankenhaus von Twickenham, wo Leonard sie nicht besuchen durfte. 4 Monate später stimmte sie der Heirat zu. In einem Brief an Leonard erklärte sie, er übe keine körperliche Anziehungskraft auf sie aus, doch liebe sie ihn nach ihrem besten Vermögen. Seine beständige Zuneigung gab den Ausschlag. Der Freundin Violet Dickinson schrieb Virginia am 5. Juni 1912: Ich werde Leonard Woolf heiraten. Er ist Jude und hat keinen Pfennig. Ich bin glücklicher, als je jemand für möglich gehalten hat. Einen Tag danach schickten sie und Leonard eine Postkarte an Lytton Strachey mit den Worten Ha-Ha, gefolgt von ihren Unterschriften. Die Trauung fand am 10. August 1912 im Standesamt St. Pancras statt. Leonard verließ endgültig den Kolonialdienst. Er übernahm verschiedene Gelegenheitsarbeiten. So war er Sekretär seines Freundes, des Malers Roger Fry, und organisierte für ihn die 2. Ausstellung der Postimpressionisten in den Grafton Galleries. Anschließend arbeitete er bei der Charity Organization Society und rezensierte politische Bücher für die Zeitschrift New Statesman. 1913 erschien sein erster Roman The Village and the Jungle, in dem er Erfahrungen aus seiner Zeit im Kolonialdienst verarbeitete. Ein Arzt riet dem jungen Paar von Kindern ab, weil Virginias Gesundheit zu schwach sei. Ihre Depressionen verschlimmerten sich und am 9. September 1913 unternahm Virginia einen ersten Suizidversuch mit Schlaftabletten. Dennoch beschrieb sie ihre Ehe als glücklich. In Leonard fand sie einen verständnisvollen, gebildeten Partner, der ihre zärtlichen Beziehungen zu Frauen gelassen hinnahm und ihre Kälte ihm gegenüber ertrug. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs im August 1914 änderte ihr Leben kaum, abgesehen von knapper werdenden Lebensmitteln. Virginia fühlte sich in ihren Zweifeln an der Männerwelt bestätigt. Lennart hielt den Krieg zwar für sinnlos, hätte sich einer Einberufung jedoch nicht widersetzt. Wegen eines angeborenen Zitterns der Glieder wurde er nicht eingezogen. 1915 zogen Virginia und Lennart in das Hogarth House in Richmond bei London. Im selben Jahr erschien Virginias erster Roman The Voyage Out, auf Deutsch Die Fahrt hinaus, bei Duckworth & Company, dem Verlag ihres Halbbruders Gerald. Das Buch trägt deutliche autobiografische Züge. Gründung der Hogarth Press. Nach dem Vorbild der 1913 von Roger Fry gegründeten Künstlerwerkstatt Omega Workshops riefen Lennart und Virginia Woolf 4 Jahre später den Verlag The Hogarth Press ins Leben. Das kleine Unternehmen widmete sich moderner Literatur aus Großbritannien, den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland. Im Juli 1917 erschien das erste Buch. Two Stories enthielt je eine Erzählung der beiden Verleger. Virginia steuerte The Mark on the Wall bei, Lennart schrieb Three Jews. Die Broschüre umfasste 34 Seiten. Das Ehepaar setzte jede Zeile selbst. Weil nur wenige Bleilettern vorhanden waren, stellten sie zunächst 2 Seiten, druckten diese auf einer gebrauchten Minerva-Tiegeldruckpresse, lösten den Satz wieder auf und setzten die nächsten 2 Seiten. Für die Auflage von 150 Stück benötigten sie rund 2 Monate. Auch das Binden erledigten sie eigenhändig. Bereits 100 Exemplare waren vorbestellt, die übrigen verkauften sich innerhalb von 2 Jahren. Zu den ersten handgesetzten Werken gehörte außerdem Prelude von Catherine Mansfield. Die Beziehung zwischen den beiden Autorinnen war jedoch zwiespältig. Öffentlich lobte Mansfield Virginias Geschichte, hinter deren Rücken nannte sie den Text banal. Bis Anfang 1923 entstanden bei The Hogarth Press 34 Titel in vollständiger Handarbeit. Der Verlag wuchs zwar stetig, doch erst Virginias dritter Roman, Jakobs Zimmer, erschien dort. Lennart Woolf erinnerte sich später. Wir druckten in der Speisekammer, banden die Bücher im Esszimmer und führten Gespräche mit Autorinnen, Buchbindern und Druckern im Wohnzimmer. Virginia suchte neue Schreibende und lektorierte deren Manuskripte. Am 8. Dezember 1929 notierte sie, sie habe einen Manuskriptstapel von etwa 3 Fuß Höhe sorgfältig geprüft. Vieles davon liege an der Grenze und verlange gründliches Nachdenken. Lennart führte die Geschäfte und gewann vor allem politisch oder wirtschaftlich orientierte Autorinnen und Autoren. Virginias Schwester Vanessa Bell entwarf Umschläge und Illustrationen. Die Neuauflage von Kew Gardens aus 1927 gilt als schönstes Ergebnis dieser Zusammenarbeit. Einen folgenschweren Irrtum begingen die Woolfs, als sie den Roman Ulysses von James Joyce ausschlugen. Joyce bot das Manuskript im April 1918 an. Vorlagen gab es nur für die ersten Kapitel. Doch selbst dieser Teil war bereits zu umfangreich für Handsatz und Eigendruck. Wegen des als obszön geltenden Inhalts fand sich kein kommerzieller Drucker, der das Risiko übernehmen wollte. Zudem war Virginia nicht überzeugt und schrieb am 23. April an Lytton Strachey. Zuerst taucht ein Hund auf, der pupst, dann ein Mann, der furzt, und selbst dieses Thema kann monoton sein. Ihre Ansicht bestärkte die Entscheidung, das Buch nicht zu veröffentlichen. Erwerb von Monks House. Im Juli 1919 kauften Virginia und Lennart Woolf das Cottage Monks House in Rodmell, Sussex, für 700 Pfund, nachdem sie ihr bisheriges Zuhause hatten aufgeben müssen. Zwei große Ulmen im Garten wurden liebevoll nach ihnen benannt. Sie erweiterten das Haus mit Hilfe von Entwürfen von Vanessa Bell und Duncan Grant, inspiriert vom nahegelegenen Charleston Farmhouse, das seit 1916 ein Treffpunkt der Bloomsbury Group war. Im selben Jahr erschienen Wolfe's Kew Gardens im eigenen Verlag und ihr Roman Night and Day bei Duckworth. 1922 veröffentlichte sie Jakobs Zimmer fast zeitgleich mit Ulysses von James Joyce. Mit innerem Monolog und experimenteller Form brach sie mit traditionellen Erzählweisen. Die Figur Jakob erinnert an ihren Bruder Toby. Der Roman wurde ein Erfolg und machte sie in avantgardistischen Kreisen bekannt. Leonard Wolfe wurde Feuilleton-Redakteur der Nation und sicherte so zusätzliches Einkommen. Vita Sackville West. Im Dezember 1922 lernte Virginia Woolf die Schriftstellerin Vita Sackville West kennen. Aus der Freundschaft entstand bis 1928 eine Liebesbeziehung, die danach in eine lebenslange Freundschaft überging. Die Hogarth Press veröffentlichte mehrere Werke von Sackville West und ihrem Ehemann Harold Nicholson, obwohl Virginia Vitas Stil kritisch sah. Sie sprach von einer Blechfeder. Vitas Reiz lag für sie mehr in deren Ausstrahlung, Herkunft und Freiheitsdrang. Virginia erlebte die Beziehung intensiv. Ihr Neffe Quentin Bell schilderte sie als emotional abhängig und schwankend zwischen Hochgefühl und Verzweiflung. Vitas Sohn Nigel Nicholson zitierte seine Mutter mit den Worten: Ihre Liebe zu Virginia sei geistiger Natur gewesen, körperlich nur zweimal vollzogen, aus Rücksicht auf Virginias seelische Verletzlichkeit. Mrs. Dalloway zum Leuchtturm. 1924 zogen Virginia und Leonard Wolfe zurück nach Bloomsbury und mieteten Haus und Verlag am Tavistock Square Nummer 52. Im selben Jahr erschien ihr Essay Mr. Bennet and Mrs. Brown, eine Abrechnung mit traditioneller Erzählkunst und Vorarbeit zu Mrs. Dalloway, das 1925 veröffentlicht wurde. Ursprünglich als die Stunden geplant, verfeinerte der Roman den Bewusstseinsstrom, den sie in Jakobs Zimmer begonnen hatte. Ebenfalls 1925 erschien The Common Reader, eine Essaysammlung mit neuen und bereits gedruckten Texten. Am 6. August 1925 begann Wolfe mit Zum Leuchtturm, das sie im Januar 1927 abschloss. Geplant als Elegie, verarbeitete sie darin autobiografisch ihre Familiengeschichte. Leonard lobte das Buch als Meisterwerk. Für Virginia wurde das Schreiben zur Therapie. Das fiktive Haus auf der Isle of Skye erinnert an ihr Elternhaus in St. Ives. Die Figur Mrs. Ramsay verkörpert ihre Einsamkeit und Todesangst, zentrale Themen des Romans. Orlando. Im Frühling und Sommer 1928 reisten Virginia Woolf und Vita Sackville West gemeinsam durch Frankreich. Im Oktober erschien Virginias Roman Orlando, dessen Titelfigur vom 16. bis zum 20. Jahrhundert lebt und sich von einem Mann in eine Frau verwandelt. Der humorvolle Text gilt als literarische Liebeserklärung an Vita, deren Wesen sich in Orlando widerspiegelt. Virginia nutzte Vitas Buch Knoll and the Sackvilles als historische Quelle. Das Schreiben empfand sie als leicht und erholsam. Nigel Nicholson nannte Orlando später den längsten und charmantesten Liebesbrief der Literatur. Im Knoll House ist heute das Originalmanuskript ausgestellt. Der Essay Ein Zimmer für sich allein. Virginia Woolfs Essay A Room of One's Own erschien 1929 und wurde rasch zu einem Schlüsseltext der Frauenbewegung. Darin fordert sie für Frauen finanzielle Unabhängigkeit und einen eigenen Raum zum Schreiben. Das Buch war ein großer Erfolg und begründete unter anderem eine enge Freundschaft mit der Komponistin Ethel Smyth. Die Wellen und Flusch. 1931 erschien Die Wellen, Woolfs letzter experimenteller Roman. Die Arbeit daran war für sie psychisch belastend. Das Buch begleitet 6 Figuren über einen Sommertag hinweg und wurde von Leserinnen und Lesern gefeiert. 2 Jahre später veröffentlichte sie die fantasievolle Romanbiografie Flush, die große Auflagen erreichte. Frischwasser, Die Jahre und 3 Guineen. 1935 zeigte Virginia Woolf ihr einziges Theaterstück Freshwater, eine Hommage an ihre Großtante Julia Margaret Cameron. Die private Aufführung fand im Atelier ihrer Schwester Vanessa Bell statt. Ihr nächster Roman, Die Jahre, begonnen als The Pargiters, erschien 1937 und wurde ihr erfolgreichstes Werk. Darin kehrte Woolf zur traditionellen Erzählweise zurück. 1938 veröffentlichte sie den Essay Three Guineas, in dem sie Frauenfeindlichkeit, Militarismus und Faschismus kritisierte. Trotz gemischter Reaktionen gilt der Text als wichtiger Beitrag zur Gleichstellung. Im selben Jahr zog sich Woolf aus der Hogarth Press zurück. Die Leitung übernahm fortan John Lehmann gemeinsam mit Leonard Woolf. Zweiter Weltkrieg und Tod. Am 3. September 1939 erklärte das Vereinigte Königreich Deutschland den Krieg. Daraufhin entschieden Virginia und Leonard Woolf, dauerhaft im Monks Haus auf dem Land zu bleiben. Sie wollten nur noch 2-mal im Monat nach London zu ihrem Verlag fahren. Im September 1940 wurde das Haus mit der Nummer 37 am Mecklenburg Square, in dem ihre Londoner Wohnung und die Hogarth Press untergebracht waren, bei einem Luftangriff der deutschen Luftwaffe stark beschädigt. Die Hogarth Press zog daraufhin nach Letchworth Garden City um. Im Mai 1940 überfiel Deutschland die Niederlande und Belgien. Die Wolfs nahmen sich vor, gemeinsam aus dem Leben zu gehen, falls deutsche Truppen auch Großbritannien besetzen sollten. Leonard Woolf war Jude und Sozialist, weshalb sie schwere Verfolgung befürchteten. Sie legten Giftvorräte an und lagerten Benzin in der Garage. Am 25. Juli 1940 veröffentlichte Virginia Woolf ihre Biografie über den bereits 1934 verstorbenen Maler und Galeristen Roger Fry, einen Freund aus der Bloomsbury-Gruppe. Nachdem sie Anfang 1941 den Roman Between the Acts beendet hatte, fiel sie erneut in eine tiefe Depression. Sie fürchtete eine Rückkehr der psychotischen Episoden, in denen sie Stimmen hörte und weder arbeiten noch lesen konnte. Am 27. März 1941 brachte Leonard Woolf seine Frau zu einer befreundeten Ärztin nach Brighton, um Behandlungsmöglichkeiten zu besprechen. Einen Tag später, am 28. März, ging Virginia Woolf zum Fluss aus bei Rodmell in der Nähe von Lewes und nahm sich das Leben. Da sie gut schwimmen konnte, legte sie einen schweren Stein in ihren Mantel, um jede Selbstrettung auszuschließen. Ihre Leiche wurde erst 3 Wochen später, am 18. April, gefunden. Virginia Woolf hinterließ 2 Abschiedsbriefe. Einer war an ihre Schwester Vanessa gerichtet, der andere an ihren Ehemann. Der Brief an Leonard beginnt mit den Worten: Liebster, ich spüre mit Sicherheit, dass ich wieder verrückt werde. Er endet mit dem Satz: Alles außer der Gewissheit deiner Güte hat mich verlassen. Ich kann dein Leben nicht länger ruinieren. Ich glaube nicht, dass zwei Menschen glücklicher hätten sein können, als wir gewesen sind. Leonard Woolf setzte ihre Asche unter zwei großen Ulmen im Garten bei Monks Haus bei. Die ineinander verwachsenen Bäume nannten sie Leonard und Virginia. An einer Tafel ließ er den Satz aus Die Wellen anbringen: Dir will ich mich entgegenwerfen, unbesiegt und ungebeugt, o Tod. Leonard Woolf starb 1969 im Alter von 88 Jahren. Er wurde wie seine Frau unter den beiden Ulmen bestattet. Der Garten von Monks Haus wird seit 1980 vom National Trust betreut. Büsten und Gedenktafeln erinnern dort an das Schriftsteller- und Verlegerehepaar Virginia und Leonard Woolf. Zum Werk. Virginia Woolf gilt als zentrale Figur der literarischen Moderne. In Romanen wie Mrs. Dalloway und Zum Leuchtturm experimentierte sie mit innerem Monolog und Bewusstseinsstrom, um Gedanken und Wahrnehmungen ihrer Figuren darzustellen. Ihr Essay A Room of One's Own forderte kreative Freiheit und finanzielle Unabhängigkeit für Frauen. Auch ihre Tagebücher und Briefe zeigen ihre ständige Auseinandersetzung mit Schreiben und seelischer Belastung. Ab den 70er Jahren wurde Woolf von der Frauen- und LGBTQ+-Bewegung neu entdeckt. Ihre Werke inspirierten literarische, gesellschaftskritische und feministische Debatten. Kritiker würdigten ihr Werk, wiesen aber auch auf elitäre und antisemitische Äußerungen hin. Heute gilt sie als eine der bedeutendsten Autorinnen des 20. Jahrhunderts, geehrt durch Ausstellungen, Denkmäler und weltweite Anerkennung.